ARD.
Tonight I can report to the world.
Heute Abend kann ich der Welt von einem spektakulären militärischen Erfolg berichten.
Das hat US-Präsident Donald Trump in seiner Ansprache in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesagt. Die US-Armee hat Atomanlagen im Iran angegriffen und hat damit in den Krieg zwischen Israel und dem Iran direkt eingegriffen. Welche Folgen könnte der US-Angriff haben für die Menschen im Iran, aber auch weltweit? Diese Fragen haben natürlich viele gerade im Kopf. Und das erklären wir in dieser Extra-Folge mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul und mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Sie ist Nahost-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Hi Katharina.
Hallo.
Was hörst du denn von den Menschen aus dem Iran nach dem US-Angriff?
Also momentan höre ich vor allen Dingen, dass es in Teheran zur Stunde, wir sprechen ja am Montagvormittag miteinander, wieder heftige Einschläge gibt. Ich habe gerade mit mehreren Augenzeugen gesprochen zu ganz anderen Dingen und plötzlich habe ich die Geräusche auch laut gehört, laute Einschläge. Es war ein Videocall, ich habe Rauch gesehen sofort und das berichten mir jetzt gerade zur Stunde verschiedene Quellen aus Teheran. Da ist die Sorge natürlich jetzt erstmal um die Menschen vor Ort groß und das ist auch das, was wir von vielen hören, dass da jetzt einfach die große Sorge besteht, dass das sich noch weiter hochschaukelt und dass da jetzt ein handfester Krieg entsteht.
Welche Bedeutung kann das für die Menschen auch haben noch? Also kann das Regime jetzt auch noch mal härter gegen die eigene Bevölkerung vorgehen?
Also in dieser Situation jetzt, glaube ich, das vereint auch die meisten in dem Sinne, dass man die Sorge erstmal von den Angriffen von außen hat. Dieses ist ganz groß, eben wie ich es geschildert habe, wenn du in Teheran noch bist und es sind ja viele Millionen Menschen eben noch in der iranischen Hauptstadt. Und plötzlich völlig unvermittelt schlägt was neben dir ein und du weißt nicht genau, was war das Ziel, wo kommt das her, du siehst nur Rauch, du hast Angst, das ist ein sehr überwältigendes Gefühl erstmal. Ja, wir hören auch davon natürlich, dass das Regime beispielsweise das Internet ja sehr stark gedrosselt hat, vor allen Dingen in der letzten Woche. Jetzt funktioniert es weitgehend wieder, aber immer mal wieder auch eben, dass man Menschen stundenlang nicht erreichen kann. Es soll viele Sicherheitskontrollen in der Stadt geben, weil ja sozusagen nach Spionen gesucht wird, nach Helfern, die Israel da Schützenarbeit sozusagen geleistet haben. Und das ist jetzt eine große Sorge der Menschen, aber es geht ihnen in erster Linie, würde ich sagen, darum, dass die Angst vor einer Eskalation, wenn man überhaupt davon sprechen kann, denn das Ganze ist ja schon eskaliert, dass das noch weiter zunimmt. Die Sorge auch darum, wo soll man eigentlich noch hin? Viele haben ja Teheran schon verlassen, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die das gar nicht tun können. Und da rede ich jetzt nicht nur von kranken Menschen, Menschen, die jemanden pflegen müssen, sondern auch viele mit kleinen Kindern, die sagen, sie trauen sich diese lange Reise nicht zu. Es gibt kritische Infrastruktur, es gibt Gefängnisse, es gibt Krankenhäuser. Man kann nicht einfach eine 10-Millionen-Stadt evakuieren. Also da ist sehr viel Sorge und sehr viel Angst, die ich da vernehme.
Jetzt wurden ja gezielt Atomanlagen angegriffen. Machen sich die Menschen überhaupt in der Situation Gedanken darum, was das für Folgen für sie vielleicht auch haben könnte? Ich meine, wir reden eben über Atomanlagen, ne? Welche Umweltfolgen das vielleicht auch haben könnte? Oder spielt das jetzt erstmal für die Menschen da gar keine Rolle?
Also ich habe mit niemandem gesprochen, der sich jetzt da konkret Gedanken drüber gemacht hat, was der Angriff der Atomanlage für sie bedeutet. Es wurde ja sehr schnell von der Internationalen Atomenergiebehörde eine Entwarnung gegeben. Vielmehr dreht sich jetzt das Gedankenkarussell um, wie geht es weiter? Trump, der amerikanische Präsident, hat ja angekündigt, dass es jetzt mit diesem Angriff auf die Atomanlagen von US-amerikanischer Seite dass das gewesen sei, wenn die Iraner jetzt nicht angreifen und sich zurück an den Verhandlungstisch setzen, wie er sagt. Und es steht ja diese Drohung der Revolutionsgarden beispielsweise im Raum, dass man jetzt US-Ziele in der Region angreifen könnte. Und das würde dann bedeuten, das hat Trump auch schon ganz klar gesagt, dass die Amerikaner dann noch weitaus härter, so hat er es formuliert, in den Krieg einsteigen. Und das ist die Sorge, die viele Menschen im Land haben.
Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen, genau. Wie könnte denn der Iran auf die US-Angriffe reagieren? Jetzt steht auch im Raum eine Blockade der Straße von Hormuz. Viel Öl wird dadurch geliefert. Was hörst du so? Was könnten die nächsten Pläne sein?
Also es gibt verschiedene Szenarien und ich würde schon sagen, dass da auch die Führung in Teheran in einer Art Zwickmühle steckt. Auf der einen Seite nach so einem Angriff die Reaktion zu sagen, wir üben Vergeltung, die war schon da von Seiten des Militärs, der Revolutionsgarde, aber eben auch die klare Gegendrohung, wenn ihr das tut, dann greifen wir noch härter ein von Seiten der Amerikaner. Die andere Möglichkeit, die auch schon angedroht wurde, ist eben die Straße von Hormuz zu schließen. Das ist ein sehr wichtiger Seeverkehr für den weltweiten Ölhandel. Etwa ein Drittel des weltweiten Ölhandels geht eben über diese Seestraße und das Gewässer ist an der engsten Stelle circa 38 Kilometer breit. Aber die Hälfte dieser Seefahrtsstraße gehört von der Hoheitszone dem Land Oman. Das heißt, man müsste sich auch mit den Nachbarn anlegen, wenn man diese Straße jetzt komplett blockiert. Der Iran hat in den letzten 15 bis 20 Jahren schon öfter damit gedroht, gerade immer, wenn es Probleme mit den Amerikanern gab, wenn es neue Sanktionen gab. Die Drohung bisher nie umgesetzt. Diese Schließung bräuchte einen großen Aufwand. Man müsste da vermutlich Seeminen streuen, man müsste vermutlich viel Personal, Militär dort unten einsetzen. Und dann hat man eben noch das Problem mit den Nachbarn, also beispielsweise mit den Omanis, aber auch mit den Saudis. Und man würde sich auch ein Stück weit ins eigene Fleisch schneiden, denn auch der iranische Ölhandel, vor allem nach China, der läuft eben über diese Seefahrtsstraße. Also es ist eine Art Zwickmühle und wir vernehmen schon auch immer wieder, trotz der israelischen Angriffe, trotz der amerikanischen Angriffe, die Bemühung von Seiten des iranischen Außenministeriums, da im diplomatischen Austausch zu bleiben. Ein iranischer Offizieller hatte in einem Interview, ich glaube mit CNN auch gesagt, Diplomacy never ends, also Diplomatie endet nie. Der Versuch ist da und der hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass man in Teheran natürlich sehr genau weiß, was passieren könnte, wenn das Ganze jetzt so weit hochgeht, dass die Amerikaner da voll mit einsteigen. Also da ist schon auch eine Art von Existenzkampf vermutlich in Teheran angekommen. Und da überlegt man sich sicher ganz genau, wie man jetzt vorgeht.
Jetzt wird ja auch immer wieder ein Regime-Change angesprochen. Für wie realistisch hältst du das denn?
Also ich kann und ich will dazu eigentlich keine Prophezeiung geben. Es ist eine Kriegssituation. Wir sind nicht im Land, wir sind draußen.
Ich frage mich trotzdem immer, wenn man über Regime Change spricht, was könnte überhaupt danach kommen? Kannst du da irgendwie eine Einschätzung zu geben oder ist das auch zu früh alles?
Also ich finde, wir sind an dem Punkt, nochmal, wir befinden uns gerade in einer Kriegssituation. Es gibt Menschen, die mir schreiben, dass sie Angst um ihr Leben haben. Der Gedanke, was danach kommt, ist bei vielen gerade erstmal noch nicht da. Der Gedanke ist, was passiert morgen, was passiert in der nächsten Woche? Und dass viele Iranerinnen und Iraner in den letzten Jahren immer mehr unglücklich über das Regime sind, über die Führung, dass sie grundlegende Veränderungen wünschen, dass manche Regime-Change rufen, das ist ja nichts Neues, das vernehmen wir immer wieder. Aber in der jetzigen Situation überwiegt aus meiner Beobachtung gerade die Angst und auch immer wieder die meisten Menschen, mit denen wir sprechen, betonen ja, es schließt sich überhaupt nicht aus, gegen jemanden zu sein im Land, gegen die Politik, gegen die Führung, aber auch gleichzeitig dagegen zu sein, dass das eigene Land bombardiert wird. Das ist ja eigentlich was ganz Logisches.
Also findest du, ist das so eine sehr westliche Sicht von uns darauf, dass die Menschen im Iran gar nicht damit gerade was anfangen können, oder?
Also ich finde es ziemlich naiv, wie immer wieder dieser Gedanke bei vielen hochkommt. Die Menschen werden gerade, sind in der Kriegssituation. Sie leben in Städten, die angegriffen werden. Es fallen da Bomben. Es gibt Raketeneinschläge. Es gibt Detonationen auf dem Boden. Und gleichzeitig immer wieder, und jetzt steht auf und befreit euch. Also das ist, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, wenn man Angst um seine Kinder hat, Angst um seine Eltern hat, um seine Liebsten. Dann auch noch mit dem Gedanken zu spielen, jetzt gehe ich auf die Straße und starte eine Revolution. Jetzt geht's ums Überleben bei vielen. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und wirtschaftlich. Ich finde, da wird den Iranern ganz schön viel abverlangt, gerade vom Westen.
Und vor allen Dingen, wenn sie ja auch noch bombardiert werden und Bomben dauernd fallen, wie soll man dann auf die Straße gehen und demonstrieren natürlich auch?
Ja. Also das habe ich jetzt oft auch gehört von, nicht nur von Leuten, mit denen wir sprechen konnten, aber auch von, wir beobachten ja auch die sozialen Medien und da äußern sich ja auch immer wieder sehr bekannte, prominente Aktivisten, beispielsweise die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Die saß ja schon 13 Jahre, glaube ich, insgesamt im Gefängnis. Die befindet sich seit einigen Monaten in einem sogenannten medizinischen Hafturlaub und hat diverse Statements abgegeben in den letzten Tagen und hat eben auch solche Sachen gesagt. Wie soll man denn, also militärische Intervention von außen hat noch nie irgendwo eine gute Lösung herbeigeführt. Die haben sich klar gegen Krieg positioniert. Und eine andere Aktivistin, da habe ich gelesen, die gesagt hat, man erwartet von uns jetzt auf die Straße zu gehen und gegen das Regime zu kämpfen, während uns von oben Bomben auf den Kopf fallen. Also das sind Aussagen, die man eben auch von den schärfsten Regierungskritikern liest.
Danke, Katharina, für deine Einschätzung und danke.
Gerne.
Jetzt wollen wir aber noch mal genauer auf die Auswirkungen des US-Angriffs schauen. Was kann das auch für uns hier in Europa bedeuten? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Sie ist Nahost-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo, Frau Scheller.
Ich grüße Sie.
Was bedeutet denn der Einstieg der USA für die Region im Nahen Osten?
Der Einstieg der USA ist nicht ganz unerwartet, aber trotzdem hatten, glaube ich, alle gehofft, es werde nicht dazu kommen. Denn das wird natürlich nochmal ein größeres Eskalationspotenzial, als wir ohnehin schon in der Region hatten.
Was könnte das denn aber auch für Europa bedeuten?
Europa hatte ja bereits einen Vorstoß gestartet, jetzt mit diplomatischen Mitteln eine Lösung der Krise zu unterstützen. Das ist für Europa besonders wichtig, weil es mit der unmittelbaren Nachbarschaft ja auch direkt betroffen sein könnte. Allerdings denke ich, mit den Angriffen der USA ist es erstmal in weitere Ferne gerückt, dass es auch eine Wirkung tatsächlich haben könnte. Denn mit diesen ist Trump ja von dem eigens auch von ihm vorgeschlagenen Kurs der Verhandlungen abgewichen. Und für den Iran ist jetzt zunächst nicht erkennbar, was er gewinnen kann, wenn er jetzt sich auf Verhandlungen einlässt.
Genau. Heißt das denn, die Diplomatie ist jetzt an ihrem Ende angekommen, was die Verhandlungen angeht? Oder meinen Sie, es gibt da noch eine Chance?
Ich denke, je schlimmer die Krise, desto wichtiger ist es, diplomatische Bemühungen hier zu pflegen. Das mag zwar aussichtslos aussehen, aber ich denke, militärisch ist ja ein wesentliches Ziel bereits erreicht. Militärisch war formuliert worden, das Atomprogramm solle zerstört werden. Und Trump hat nach den US-Angriffen ja sehr stolz verkündet, dies sei geschehen, es sei vernichtet. Dementsprechend ist jetzt ja eigentlich der Hauptgrund, der zur Sorge in Israel Ausschlag gab, erledigt. Und deswegen denke ich, jetzt sollte man versuchen zu sehen, wie kann eine politische Lösung herbeigeführt werden. Ein Abkommen, das sowohl Israels Sicherheitsinteressen gerecht wird, als auch für den Iran deutlich macht, welchen Weg kann es geben, damit der Iran eben aus diesem Krieg herauskommt.
Und welche Rolle könnte da auch Europa bei neuen diplomatischen Beziehungen spielen? Was glauben Sie?
Wir haben es bei dieser US-Regierung ja mit einer zu tun, bei der Verhandlungen oder verhandelte Erfolge das sind, worauf Trump eigentlich sehr stolz ist und was er auch immer verkündet, was er könne. Gleichzeitig sind diese Dinge ja oft trickreich, denn der Teufel steckt im Detail und das ist nun nicht Trumps Sache. Dementsprechend denke ich, um überhaupt zu sehen, wie es ein so komplexes Abkommen könnte, das allen Seiten gerecht wird, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn europäische Staaten sich außerhalb des Rampenlichtes darum bemühen und hier vielleicht eine Vorlage machen, die dann dienen könnte, um auch die USA ins Boot zu holen.
Aber Donald Trump steht ja auch im eigenen Land und in der eigenen Regierung mächtig unter Druck, oder? Weil er hat ja auch gesagt, oder viele wollen ja auch gar keinen neuen Krieg.
Er ist angetreten auch als ein Präsident, der gesagt hat, er wolle keinen Krieg. Es ist auch klar, dass er immer wieder gesagt hatte, die verbleibenden US-Truppen in der Region, zum Beispiel in Syrien, die wolle er lieber nach Hause holen. Deswegen glaube ich, wir bekommen hier ganz viele verschiedene Signale von Trump und auch durchaus unterschiedliche, sich widersprechende Nachrichten.
Und wie könnten denn auch arabische andere Staaten auf diesen US-Angriff reagieren?
Ich denke, dass in der ganzen Region die Furcht groß ist, dass der Konflikt überschwappen könnte und eben auch die Golfstaaten oder die Staaten, die zwischen Iran und Israel liegen, in Mitleidenschaft ziehen könnte. Ich glaube, der Iran war politisch und diplomatisch relativ isoliert, trotz einer leichten Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Deswegen ist vielen, glaube ich, überhaupt kein Dorn im Auge, wenn das iranische Regime vielmehr geschwächt wird. Gleichzeitig denke ich, dass auch ein Destabilisierungspotenzial darin erkennbar ist. Und dementsprechend glaube ich, dass die Sorge hier eigentlich überwiegt, was die Zukunft bringen könnte. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, wie unter anderem Katar, aber auch Saudi-Arabien versuchen, sich hier verdient zu machen, um regionale Verhandlungen, um konfliktträchtige Angelegenheiten. Das könnten wir auch hier sehen. Es ist natürlich viel schwieriger, zwischen Iran und Israel zu vermitteln, zwischen Iran und den USA zu vermitteln. Da bräuchte man ja eigentlich auch Kräfte, die auf beiden Seiten des Konfliktes Vertrauen genießen. genießen, Ansehen genießen. Und das ist in dieser Konstellation ganz schwierig zu sehen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon einen Wechsel des Regimes angesprochen. Die USA hat erst gesagt, sie wollten eigentlich keinen Regime-Change. Jetzt ist man aber irgendwie wieder so ein bisschen zurückgerudert auch. Donald Trump hat ja auch gesagt, make Iran great again. Wie sieht's um so einen Regime-Change aus? Ist das realistisch?
Wenn wir auf die Historie von versuchten Regimewechseln durch militärische Mittel in der Region schauen, sieht es ja etwas trist aus. Afghanistan und Irak sind Beispiele davon, wie zwar das Militärische daran leicht erledigt werden konnte, dann aber das Politische nicht nachziehen konnte und wir dementsprechend Jahre der Gewalt, des Leids und der Destabilisierung gesehen haben. Deswegen fürchte ich, fehlt es uns an Dingen, die uns für den Iran hoffnungsfroh machen könnten, dass es diesmal anders aussehen könnte. Ich glaube, das iranische Regime sitzt sehr fest im Sattel durch die Art dessen, wie es sich geheimdienstlich verankert hat, aber eben auch mit Wirtschaftsverflechtungen durchaus eine interessierte Klientel im eigenen Lande hat, die davon profitiert, dass es dort sitzt und dementsprechend ist das ein stärkender Faktor. Außerdem hören wir auch, dass in der jetzigen Situation die Repression gegen die interne Opposition noch einmal zugenommen hat. Die Regimeangehörigen, die hier vielleicht zittern vor denjenigen von außen, lassen ihre Macht an denjenigen im Inland, derer sie habhaft werden können, aus. Und insofern denke ich, wir sind hier recht weit weg. Auch aus dem Iran hören wir ja sehr kritische Stimmen, durchaus von Oppositionellen, die sagen, Regimewechsel auf diesem Wege, das ist etwas, was wir nicht sehen können. Und vor allen Dingen auch ist klar, die Zivilbevölkerung wird getroffen. Sie wird schon jetzt getroffen und es ist nicht erkennbar, wie das abnehmen sollte. Denn auch nach dem Ende der Atomanlagen scheinen ja die Bombardierungen seitens Israels nicht weniger zu werden.
Der Iran hatte auch immer viele Verbündete, die sogenannten Proxys, also wie die Houthis im Jemen. Wie steht's denn um die? Könnten die dem Iran jetzt helfen?
Dieses regionale Netzwerk, das der Iran aufgebaut hatte, hatte er ja auch selbst immer als die Achse des Widerstands bezeichnet, verstanden als Widerstand gegen Israel in seinen eigenen Worten. Ich glaube, wir haben über die letzten anderthalb Jahre schon gesehen, dass es damit eigentlich nicht so weit her ist. Einerseits gab es einen einzigen staatlichen Verbündeten in dieser Achse, das war Assad. Aber auch als er eben noch nicht gestürzt war, hat er nie irgendetwas getan, noch nicht einmal rhetorisch, um den Iran zu unterstützen, der ja auch da schon durchaus unter Druck gesetzt wurde. Andererseits denke ich, die mächtigste Waffe, die Iran im Köcher hatte gegen Israel, das war die Hisbollah im Libanon. Diese ist stark geschwächt, die Anführer getötet worden. Also dementsprechend glaube ich, die wichtigsten Milizen, die mit dem Iran kooperiert haben oder von ihm unterstützt und aufgebaut wurden, sind keinesfalls in der Lage, jetzt die Macht auszuüben, die sie zuvor hatten.
Ist denn dieser US-Angriff jetzt ein historischer Wendepunkt für das Regime oder, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen beschrieben, sitzt das weiterhin fest im Sattel?
Ich denke, es ist ein historischer Wendepunkt, denn es ist klar, dass die regionalen Ambitionen Irans, die schon in den letzten anderthalb Jahren wirklich sehr stark eingeschränkt wurden, mit diesen Schlägen auf das Atomprogramm noch einmal weiter in die Ferne gerückt sind. Der Iran ist nicht mehr so mächtig, wie er dachte, dass er sein würde. Und insofern glaube ich, das ist auf jeden Fall regionalpolitisch gesehen ein wirklicher Umschwung. Ob das auch für die iranische Innenpolitik gilt, das müssen wir noch sehen. Denn wie gesagt, dieses Regime sieht sich mit dem Rücken zur Wand. Es möchte sich verteidigen, es will nicht abtreten. Und dementsprechend fürchte ich, innenpolitisch kann es eine weitere Repressionswelle bedeuten.
Danke, Frau Scheller, für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit unserer extra Weltspiegel-Podcast-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Das hilft auch anderen, uns zu finden. Und hier kommt noch ein Hörtipp für alle, die mehr über den Iran erfahren wollen. Im Cosmo-Podcast Iran im Herzen. Lachen, diskutieren und teilen Promis normalerweise ihre persönlichen Geschichten zum Iran. Host Chandi Anwar trifft immer zwei Leute aus Popkultur und Medien und die zeigen, was im Iran passiert, betrifft uns eben auch hier in Deutschland. Neue Folgen von Iran im Herzen gibt es derzeit wöchentlich mit einem Update von Experten und Expertinnen zur Lage vor Ort. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek oder eben da, wo ihr gerne Podcasts hört. Den Link legen wir euch auch noch in die Shownotes.
Wenn ihr auch ein Thema habt, über das wir unbedingt mal berichten sollten, schreibt uns gerne, schickt uns Kritik, Anregungen oder Feedback. Wir freuen uns immer. Das könnt ihr gerne machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Da könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben oder eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und der Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 23. Juni.